wir müssen uns nicht wundern. Das Erste, was Kinder sehen, wenn sie geboren werden, ist wahlweise der Schriftzug von Samsung oder ein Apfel. Denn das ist das Erste, was ihnen ins Gesicht gehalten wird. Also, weil ein Foto gemacht wird. Wir haben zu viele Smartphones im Unterricht und die lenken ab, sie verführen dazu. Auf der anderen Seite, und wir können als Schule, auf der anderen Seite können wir es schlecht regulieren, wenn wir eine schlecht durchgeführte Digitalisierung haben. Weil wenn Schulen, die sich nicht mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, die gefährden unsere demokratische Grundordnung.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und gelegentlich auch mit dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute geht es um Schule. Mein Sohn, der hat mir schon mit 12 Jahren gezeigt, wie er ChatGPT verwendet als Impulsgeber für sein Referat. Und nichts kann GPT besser als zusammenfassen oder einen Überblick zu geben. 2 seiner Kollegen haben das sogar in ihr eigenes Referat direkt eingebaut. Aber, sagt mein Sohn, da waren Fremdwörter drin und die konnten die dann nicht erklären. Das war dann unangenehm. Das, meint mein Sohn, darf man natürlich nicht machen. Ja, und was selten ist, der Kleine hat sich auch Tipps für die Vortragstechnik von seinem Vater geholt. Kleiner Vorteil, wenn der Vater Keynote-Speaker ist. Sonst macht sich mein Sohn eher lustig über das, was ich da tue, wie sich das eben gehört. Mich hat's überrascht. Ich habe ihm keinen Tipp gegeben, ChatGPT einzusetzen. Jetzt darf er natürlich auch meine Lizenz mitnutzen. Ich möchte ja, wenn er es macht, dann soll er es auch richtig machen. Wie wird denn das Lernen verändern? Darüber werden wir uns heute unterhalten. Und mein Gast ist der Gerd Mengel. Er ist Schulleiter der weiterführenden Don Bosco Gesamtschule, und zwar in Rostock. Und er ist wie ich Podcaster. Die Podcasts heißen Kreide KI, Klartext und Hey Digis. Bei letzterem geht es dann um Selbstlernen im Bereich der Digitalisierung. Gerd, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Als du GPT zum ersten Mal verwendet hast, was ist dir denn da durch den Kopf gegangen?
Also das erste Mal, das war, als ich ChatGPT verwendet habe, ich kann es ganz genau erklären, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe einen Artikel gelesen in Table Bildung. Das ist eine, ja, so ein Informationsdienst für digitale Bildung. Und den hatte der Journalist Christian Füller geschrieben. Und den habe ich dann mal angerufen. Und ich sage, was ist das eigentlich? Was macht ihr da? Und das müsste im November, ja, das war kurz nachdem ChatGPT rauskam.
November 22,
vielleicht war es im Dezember, und dann hat er mir das erklärt und wir sind einmal durch und er hat sich gefreut, weil er mich sonst oft gefragt hat, was macht ihr da? Da war ich total gefreut, dass ich ihn nun anrufe und frage. Und dann haben wir zusammen uns eingewählt, also er hat es mir dann, ich habe mich registriert und dann weiß ich gar nicht, was ich genau gemacht habe als erstes. Das könnte man ja eventuell noch in der Historie nachvollziehen. Aber ich glaube, das war eine E-Mail oder irgendwie sowas, dass man experimentiert hat. Na, der Gedanke war schon da, was verändert sich jetzt? Aber in dem Moment war der Fokus ja noch ganz nur auf die also auf der Basis von der Generation von Texten. Und heute sehen wir, die Möglichkeiten sind noch mehr, aber das kann ich jetzt so nicht mehr sagen. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich eine E-Mail geschrieben habe, die ich auch ans Kollegium versendet habe, und da gab es, hatte mal eine E-Mail geschrieben, und da gab es richtig Ärger, weil KI, also da fühlten sich welche provoziert, und das hast du ja mit KI geschrieben, irgendwie sowas. Sei es drum, habe ich gemacht, aber letztendlich ging es um die Informationen. Es war jetzt auch nicht irgendwie ein Text, der irgendwie Wertschätzung oder persönlich war, es war ein informativer Text. Und ich denke, dass bei vielen heute schon so ist, dass sie es nutzen. Das waren so die ersten Möglichkeiten. Ich hatte allerdings KI schon länger genutzt, weil ich ein Programm hatte, wo ich ich habe Sachen diktiert und habe mir die transkribieren lassen. Und da gab es sowas auch schon, das war ein Vorläufer allerdings. Ja. Ein deutsches System. Aber ChatGPT ist noch ja, leichter oder umgänglicher. Andere natürlich auch, die anderen. Jetzt kommen ja viele, die ähnlich agieren und die sind auch in der Bedienung sehr einfach. Und
die werden auch immer besser, ja, die können auch immer mehr. Wenn sich die Schüler jetzt ihr Wissen also aus ChatGPT herausziehen, wird es dann überhaupt noch Lehrer brauchen?
Das ist der Klassiker der Frage natürlich, brauche es weiterhin Lehrer? Also erstens, kein Wissen. Also ChatGPT ist völlig minderwertig und sinnlos, wenn ich kein Wissen habe. Das ist ja der Trugschluss. Denn ChatGPT, klar, es gibt jetzt schon, wenn ich in so einem Dauer-Perpetuum mobile, ich generiere Wissen, dann oder ich generiere Content, so nenne ich es jetzt mal, den ich dann wieder von ChatGPT beantworten lasse und spiele so ein Content-Ping-Pong mit meinem Gegenüber, dann generiert es vielleicht auch eigene Dinge. Aber es stellt ja noch keine Zusammenhänge her. Also wenn wir künstliche Intelligenz, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, künstliche Intelligenz vernünftig und in dem Fall sinnvoll nutzen möchten, müssen wir ein hohes Wissen haben, was wir auch analog uns aneignen, also auf verschiedenen Ebenen aneignen, um gute Fragen zu stellen. Letztendlich funktioniert Wissenserwerb immer gleich. Wir stellen Fragen. Das war schon in der Antike so, sokratisches Gespräch. Und so zieht sich das durch bis in die Neuzeit, dass wir jetzt eben die künstliche Intelligenz mit zu Rate ziehen, die wir allerdings mit unserem Wissen füttern müssen. Also wenn wir da auch leichtsinnig und leichtfertig damit umgehen, dann erzeugen wir ja Unwissen oder sinnlosen Content, der keine Basis hat. Also der Lehrer muss da sein, er muss begleiten, er muss die Schüler begleiten auf diesem Weg und auch an die Hand nehmen und vielleicht auch korrektiv eingreifen. Was wir aber die Möglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer, die sind natürlich in einem Exponential größer, heute, wenn sie die technischen Voraussetzungen in der Schule haben, dass ich dann individuell fördern kann, individuelle Pläne und vor allem auch individuelles Material zur Verfügung stellen kann, um dann, das hört sich jetzt komisch an, stärker in die Kooperation zu gehen. Also ich kann den Einzelnen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz besser fördern und gleichzeitig auch die Kooperation fördern. Da geht es um die sogenannten 4Ks, Kreativität, Kooperation, kritisches Denken und Kollaboration.
All das kann die künstliche Intelligenz nicht. Das sind eben ursprünglich menschliche Aufgaben. Allerdings kann sich die KI eben auf jeden einzelnen Schüler einstellen. Ja, warum haben wir nicht 20 Lehrer für 20 Schüler? Weil man das eben in einem industriellen Setting wäre das unfinanzierbar. Jetzt hat der einzelne Lehrer 20 Hilfslehrer, die sich eben auf das einstellen können, was der Schüler braucht. Und der Lehrer kann sich auf das konzentrieren, warum er eigentlich Lehrer geworden ist. Was ist das?
Ja, also geht es um das soziale Miteinander, das Begleiten, das vielleicht auch. Jetzt könnte man ja sagen, wir hatten ja einen großen Feldversuch. Wir hatten ja den großen Feldversuch Schulschließung in der Pandemie. Und das hat sicherlich, war auch ein, zumindest mal ein Zwischensprint, was die Digitalität betrifft. Da wurden digitale Endgeräte ausgegeben, Schülerinnen und Schüler haben Homeschooling gehabt, es wurden digitale Tools in Anwendung gebracht. Aber gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite festgestellt, die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist total in den Keller gegangen. Warum? Die Digitalität kann nicht das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander ersetzen, was wir denn doch erleben, wenn wir physisch in einem Raum sind. Jetzt können andere wieder sagen, ja, es gibt doch Social Media und Likes und Buttons und was weiß ich was alles. Nein, wir haben trotzdem eine Sehnsucht, mit anderen zusammen zu sein und diese Sehnsucht ist analog und nicht digital. Und da lernt man am stärksten, wenn man in der Schule zusammen ist oder indem man Räume schafft, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam lernen. Und deswegen brauchen wir Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Prozess begleiten, Menschen, die Schülerinnen und Schülern diesen Raum, diese Zeit geben, dort zu lernen. Und wir können eben heute mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, hier nur mit einem digitalen Endgerät und Fernunterricht Unterricht zu gestalten, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Ergänzung, das ist eine Erweiterung auch. Wenn wir sagen Räume schaffen, das kann ja auch sein, ich könnte dich jetzt ja zu mir in den Unterricht einladen und wir würden uns über Digitalität unterhalten oder wie man Podcast macht, whatever. Das ist eine Erweiterung. Aber letztendlich müssen die Menschen zusammenkommen vor Ort und zusammen lernen.
Wir lernen ja ganzheitlich von den anderen. Ja, wir lernen ja sehr viel auch von unseren Peers. Ja, die menschliche Lernfähigkeit ist ja darauf angelegt, dass wir von Vorbildern lernen, die ein bisschen weiter sind als wir. Also die schlechteren Schüler lernen sehr, sehr viel von den besseren Schülern. Die lernen auch miteinander. Hat das Miteinanderlernen, hat das einen Platz in der modernen Schule?
Absolut. Das ist ja das Thema, wo wir uns ja auch in meinem anderen Podcast, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, da laden wir ja Expertinnen und Experten ein und sprechen über selbstgesteuertes Lernen, aber auch das Miteinanderlernen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wir nehmen jetzt auf, ich weiß nicht, wann die Folge gesendet wird. Ich habe jetzt gerade wieder die Abiturfeiern hinter mir und den Abschluss der mittleren Reife. Und dann mit den Schülern, ist so ein gängiger Satz, ihr lernt ja, ihr müsst miteinander und wir müssen uns unterstützen und müssen uns, also diese Ellenbogen darf man nicht einsetzen. Und was ist aber genau vorher in der ganzen Zeit in der Schule passiert, die am stärksten die Ellenbogen einsetzen, die am wenigsten kooperativ sind, die bekommen die besten Ergebnisse, weil das Schulsystem darauf ausgerichtet ist, dass es auf die Einzelleistung, auf den Vergleich, auf den Wettbewerb ausgerichtet, obwohl Leistung und Wettbewerb, das sage ich an dieser Stelle, keine Negativmerkmale sein müssen. Es geht um das Einzelne, nur ich alleine zählt. Also das Sinnbild dessen für sind diese Trenner, die man zwischen Schülerinnen und Schülern erstellt bei Klausuren, wo sie nicht abschreiben dürfen. Ich kenne von Margit Rasfeld, das ist eine Bildungsaktivistin, die hat zu ihrer aktiven Zeit Gutscheine verteilt, wenn Schülerinnen und Schüler, da durften sie dann den einlösen bei einer Klausur und dann durften sie jemand anderen helfen und wer besonders gut geholfen hat, der hat dann nochmal einen Extrapunkt gekriegt. Oder sowas ähnliches. Das müsste ich mir von ihr nochmal erklären lassen. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass sie das mal erzählt hat. Aber genau das ist es. Und wir haben von den Zukunftskompetenzen gesprochen und da gehört für mich eine fünfte dazu, die man allerdings nicht unter ein K setzen kann, und zwar das Teilen, dass wir nämlich teilen und unterstützen. Damit können wir eine ganze Menge in dieser Gesellschaft voranbringen. Wir legen sehr viel Wert auf die Einzelleistung, den Wettbewerb des Einzelnen. Dabei müssen wir viel stärker in Teams und in Gruppen denken, so wie es hinterher in der Wirtschaft ist. Also egal, wir denken jetzt immer nur in Teams von irgendwelchen Gruppen, die dann New Work und Büroräumen, sondern wir können das ganz praktisch machen. Wenn ich an einer Baustelle vorbeifahre, dann sieht man, der eine steht am Mischer, der nächste packt die Fliesen aus und der dritte klebt sie an. Nur in dem Zusammenspiel dieser drei Handwerker wird eine gute Außenfassade gelingen. Ich habe heute früh im Stau gestanden, habe ich das gesehen. Und von daher ist das eindrücklich. Und so funktioniert das. Und das ist in Büros genauso, es ist in Organisationen so. Das wird verlangt. Lehrerinnen und Lehrer haben oft ja nicht den Einblick in diese Welt und sagen, das musst du hinterher auch können. Es zählt nicht die Einzelleistung. Und wir erleben ja auch das Gleiche, ich komme jetzt ein bisschen vom Fahrrad ab, dass Schülerinnen und Schüler, die in der Schule vielleicht, wir würden sie, und das ist nicht mein Wort, also als Schulversager oder als Minderleister oder was es dafür abwertende Begriffe gibt, disqualifizieren, dass sie in einem ganz anderen Setting, wo sie frei von diesem Druck sind, von diesen Abhängigkeiten, auf einmal zur Höchstleistung, dass sie diese Bestleistung zur Höchstleistung auffahren und Bestleistung erreichen und das völlig unabhängig von der Schule ist.
Ja, also ich denke das auch. Das ist vielleicht auch ein Erbe unserer humanistischen Schulidee, die das Individuum in den Vordergrund steckt.
Ja, aber da haben wir noch einen Wechsel. Also ich denke, da hat sich, das stellt ja nicht, das Individuum wird ja nicht, oder dieser humanistische Gedanke des Lernens wird ja nicht in Frage gestellt. Das bleibt ja trotzdem, jeder kann sich ja mit seinen Kompetenzen einbringen. Wir brauchen aber eine neue Lern- und Prüfungskultur, die individuelle Leistung in Kooperation setzt und vor allem auch Agilität. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und da hilft auch die Digitalität und die KI. Wenn wir heute, wir haben heute Prozesse, wo wir Leistungen abfragen. Ich habe es in einer Rede letztens so erklärt mit einer Fahrradwerkstatt. Da sind also 15 oder 20 Schüler treten jetzt in eine Fahrradwerkstatt. Die haben vorher auf ganz schlecht kopierten Blättern mit ganz kleinen Abbildungen sehr kompliziert, wurde ihnen erklärt, was ein Fahrrad ist und was eine Fahrradkette ist mit vielen Fremdwörtern. Dann werden sie alle zur gleichen Zeit in so eine große Werkhalle geführt. Da stehen 20 Fahrräder und erklärt einer vorne, was sie zu machen haben. Dann haben alle 20 Minuten Zeit, das Fahrrad zu reparieren. 10 der Schüler haben schon gar nicht verstanden, was der da vorne sagt, weil sie die Sprache gar nicht sprechen. 5 werden so halbfertig und 5 schaffen es. Die werden sind richtig gut. Und dann hat auch keiner Zeit mehr. Also sagt man gleich hier von den anderen 10 hier, da können gleich 6 mal die Werkhalle verlassen. Euch brauchen wir. Dem wird das Gefühl geben, ihr euch brauchen wir nicht. Ihr geht jetzt vielleicht eine Klasse zurück oder geht gleich ganz raus. Und die anderen, wenn die Glück haben, werden die 5 Besten noch gelobt oder kriegen positives Feedback. Aber keiner hat mehr Zeit, sein Ergebnis zu korrigieren. Also die sollten eine Fahrradkette, war gerissen, die sollten sie reparieren. Und jetzt drücken sie alle vor, dann stehen da 15 oder 20 Autos, die sie zu reparieren haben. Und da ist der Bauden, der Keilriemen gerissen. Also wissen wir, und so ist Schule. Wir gehen immer von Level zu Level. Wir haben aber keine Chance, Dinge richtig zu korrigieren oder aus Fehlern zu lernen. Wir sagen immer, wir müssen aus Fehlern, ist auch so eine Phrase, das muss aus Fehlern lernen. Wenn aber einer einen Fehler macht, kriegt er ihn sofort rot angestrichen. Du hast zu viele Fehler gemacht, heißt es in der Schule. Da haben wir eine andere Lernkultur. Ich glaube, das wird.
Es ist ein industrielles industrielles Bildungsprinzip. Das heißt, es werden die Bildung als Fertigungstechnik. Ja, das heißt, es werden 20 Produkte zusammengefasst in eine Klasse und die werden dann über verschiedene Fertigungsstationen durchgeschoben. Und dann gibt es die Selektion, die das Ganze aussortiert, die also nicht den individuellen Eigenschaften gerecht wird. Richtig. Und vor allen Dingen nicht dieser individuellen Kooperations, weil Wettbewerb ist gut, aber Wettbewerb findet immer in Teams statt. Ja, es gibt diesen Einzelwettbewerb, das ist das ist die Idee des überzogenen Individualismus. Auch im Fußball wissen wir, dass wenn ich lauter Individualisten, 11 Individualisten auf dem Feld stehen habe, dann gewinnt die andere Mannschaft, die richtig kooperiert, weil das ist echter Wettbewerb, der passiert. Jetzt, ich natürlich heute oder mein Sohn, der würde dann ein YouTube-Video rausziehen und sich nochmal genau erklären lassen, wie das mit der Fahrradkette funktioniert. Oder am Ende TikTok. Ist TikTok die neue Bildung?
TikTok hat eine Zeit lang versucht, also YouTube auf alle Fälle. Da haben wir also YouTube ist ein ganz großer Player, was Bildung betrifft und wir haben eine Vielzahl von Bildungs-Content, also Creatern, auch Creatorinnen, die in dem Bereich unterwegs sind, die ihr Wissen teilen, ich sag mal von handwerklichen Dingen über mathematische Dinge, Geschichte. Also da kann man sehr, sehr viel daraus ziehen. Auch Religion zum Beispiel, meine Schülerinnen und Schüler, jetzt hatte ich dieses Jahr keinen Abiturjahrgang, da gibt es auch Leute, die genau erklären, wie das ist mit dem kategorischen Imperativ von Kant und so weiter. Und dann kann man das repetieren und das lernen. Also YouTube ist da auf alle Fälle ein großer Player. Bei TikTok hast du natürlich eine Wunde gepickt, weil TikTok hat nochmal, sicherlich wird es auf TikTok auch Lernvideos geben. Und die haben eine Zeit lang, wollten die mit einer Strategie auch das, also so diesen Content sehr fördern. Also da wurden Lernvideos und auch Inhalte, die mit Schule und Lernen zu tun hatten, vom Algorithmus sehr belohnt. Der ändert sich ja ständig. Allerdings hat TikTok die Strategie wieder geändert, wie bei allen Social Media. Weil es jetzt YouTube nicht ganz so, aber wird auch ähnlich funktionieren. Muss dann, hat man eben intelligente Menschen, die das noch besser steuern können. Der Algorithmus ist nicht so aggressiv. Wir haben ja bei TikTok mit einem sehr, sehr aggressiven Algorithmus zu tun, der unheimlich schnell lernt. Und Social Media lebt ja von der Empörung. Die lebt ja nicht vom Zuspruch. Vielleicht LinkedIn, das lebt vom Zuspruch. Ich sag mal bei LinkedIn, wo ja noch jede Geburt des Kindes noch als Launch gefeiert wird und dann werden Smileys und Daumen hoch geteilt. Das nimmt sich jetzt vielleicht vom Algorithmus noch ein bisschen raus, aber TikTok ist schon sehr aggressiv und wenn ein Kind länger als 30, 40 Sekunden sich ein bestimmtes Video angesehen hat und dort hängen geblieben ist, dann bekommt es in der Regel immer wieder diesen Content eingespielt. Und das ist ein großes Problem, wenn es um zum Beispiel um Indoktrination und Deepfakes geht und solche Dinge. Ich bin da, man kann auch Videos, und das mache ich, ich unterstütze eine Initiative seit 2021, die heißt Digital School Story, die bringt Creatorinnen und Creator in die Schule und die sprechen dann mit den Schülern oder geben ihnen Tipps, wie sie gute Videos drehen. Und diese Videos erscheinen dann nicht auf TikTok, die sind nur in dem Stil oder Instagram. Vielleicht hat der eine oder andere Stelle das auch schon mal genutzt, aber das ist eigentlich nicht das, das Ziel, dass man dann auf Instagram das hochlädt. Da geht es ja auch um Datenschutz etc. Aber die erstellen dann Lernvideos in diesem Stil. Also das, man kann da schon eine ganze Menge mit machen. Und Digital School Story und die Creator unterstützen das auch. Es gibt auf TikTok auch Aktivistinnen und Aktivisten, die genau zum Beispiel politische Aufklärung und ähnliches machen oder politische Bildung im Sinne auch, ich sag mal, eines positiven Gesellschaftsbildes, die auch diesen Anspruch haben. Aber wir haben natürlich ein ganz großes Problem, was Extremismus betrifft, wo Kinder und Jugendlichen mit Dingen konfrontiert werden, die sie besser nicht hören sollten. Ich sag mal, ob das Salafismus ist, ob es Rechtsextremismus ist, Extremismus in jeglicher Form, Ausgrenzung, Homophobie etc. Also wir können das alle, wir können das jetzt, ich kann die Liste noch fortsetzen. Ja. Und das ist gefährlich und deswegen gehört TikTok nicht in Kinderhände, jedenfalls, obwohl die Zielrichtung von TikTok genau dorthin geht.
Ja, genau. Also, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin sonst gegenüber solchen Dingen auch sehr offen. TikTok ist wirklich gefährlich. Ähnliches gilt für Instagram. Bei allen anderen Dingen ist die Kritik oft sehr übertrieben. Was ich aber schon merke, ich konnte früher ganze Filme gucken. Ich konnte früher Bücher lesen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, ja, als wir Bücher gelesen haben? Meine Aufmerksamkeitsspanne, ja, also selbst auf YouTube, wenn ein Video länger als 10 Minuten ankündigt, dann tue ich mich schon schwer, mich dafür zu entscheiden. Ja, ich könnte in dieser Zeit ja 3 kürzere Videos mit, und ich meine, der Aktualitätsgrad und dieses Wiederholen, ich meine, Fourier-Transformationen, okay, ich gebe es zu, ich weiß auch nicht immer genau, wie das funktioniert, dann ziehe ich mir das YouTube-Video rein. Ja, das ist sagenhaft, ja, aber die Konzentration auf echte Bildung fällt ein bisschen schwer, oder?
Ja, Bildung braucht, also wir dürfen 2 Sachen nicht verwechseln. Wir reden immer, wenn Bildung ist nur Bildung, wenn sie schwer ist, wenn sie gediegen daherkommt, wenn möglichst viele Fremdwörter benutzt werden. Und der Vorteil von YouTube, von TikTok, TikTok hatte ich ja nun gerade sehr kritisiert, aber es von solchen Videos, Videoformaten oder Kurzformaten ist, der so ein Video produziert oder so etwas erklärt, der muss sich sehr konzentrieren und der hat auch das Interesse, eigentlich in der Regel haben die Interesse, dass es erfolgreich ist und dann muss er, und dass er vielleicht auch mal wieder geschaut wird und der überlegt sich sehr genau, wie drückt er das aus, dass es verständlich ist. Und da haben wir in kurzer Zeit eine Verständlichkeit und eine Einsicht und ein Lernen, dass man, wenn ich es auch nochmal wiederhole, wenn 2-3 Minuten ist, das ist ja auch der große Erfolg von Simple Club gewesen oder von anderen, die dann mit solchen Lernvideos große Erfolge gefeiert haben. Die Aufmerksamkeitsspanne geht zurück, das sehen wir, wir haben eine Kuratierung, wir haben Serienformate etc., das ist das neue das auch, da leidet auch das Kino drunter etc., dass man eben sehr kurze Abschnitte sehen möchte. Ist übrigens bei Podcast auch so, da sagt man ja, also länger als eine halbe Stunde ist es für Zuhörerinnen und Zuhörer schwierig. Wir werden das hier ausreizen mit Sicherheit. Und da wird ja auch geguckt, hören die denn den Podcast durch? Ich glaube, was das Lesen betrifft, hat sich einiges ins Auditive, also in das Hörende verlagert. Also der große Erfolg von Hörbüchern spielt da ja noch mit rein, was ja auch ein Erfolg sozusagen der digitalen Technik von Smartphones und Tablets ist, dass man sehr viel Hörbücher hört. Das spielt noch mit rein. Aber man sollte zwischen diesen ganzen Phasen der Digitalisierung, ich komme mit einem theologischen Begriff, ich bin von Hause aus Religionslehrer, Geschichtslehrer, der Kontemplation, dass ich mich auch wirklich mal in Ruhe zurückziehe und Dinge reflektiere, und da kann ein Buch dazu gehören. Wenn ich wirklich darin versunken bin, habe ich eine ganz andere Tiefe und anderes Lernen als dieses, sag mal, schnelle Wissensaneignung. Das ist auch nochmal ein Begriff. Habe ich mir schnell Wissen angeeignet für einen schulischen Prozess, wo ich nur etwas wiedergeben muss? Oder habe ich wirklich etwas gelernt, wo ich mir aus einem YouTube-Video etwas herausgeholt habe, wo ich das dann hinterher umgesetzt habe und die Anwendung gebracht habe und das auch verinnerlicht habe? Das muss man übrigens auch noch dennoch beachten. Aber ich empfehle da auch mal wieder Phasen der Kontemplation, wo man sich wirklich zurückzieht und ins Gedankliche kommt und auch den Gedanken schweifen zu lassen. Ich habe gesagt, was ist schwierig? Und es ist manchmal auch sehr anregend. Ich habe es jetzt zum Beispiel erlebt, wenn ich zu Fachtagungen fahre, klar, und mir dann auch mal einen schwierigen Vortrag anhöre oder vermeintlich schwierig. Es ist dann hinterher, auch wenn man sich damit auseinandersetzt, auch ein intellektueller Genuss, wenn man sich vertieft. Für den schulischen Bereich möchte ich ein Beispiel bringen. Da gibt es die Alemannenschule in Wutöschingen. Die ist auch ziemlich oft beschrieben, gibt es auch Videos, in der Fachliteratur auch ziemlich oft beschrieben. Und die haben den Begriff der Schmetterlingspädagogik, wo sie ganz bewusst digitale Mittel einsetzen, aber am Vormittag oder verstärkt am Vormittag und am Nachmittag sehr stark auf analoges Lernen setzen oder Lernen in der Nicht-Digitalität, was ja dann ja auch wieder dazugehört, wenn man digital lernt, dass man noch Phasen hat, wo man nicht digital unterwegs ist, wo es ganze Clubs gibt, wo die dann, weiß ich, Kaninchen, Gartenarbeit, in den Wald gehen oder so etwas und am Vormittag das Lernen doch mit digitalen Endgeräten unterstützt wird, aber eben diesen Wechsel zu haben. Ich glaube, das ist uns auch so ein bisschen verloren gegangen, weil wir permanent die Welt in der Hosentasche und mit dem Smartphone haben. Das ist ein großes Problem, dass wir eben diese Phasen auch haben, wo wir eben nicht darauf zurückgreifen können oder eben nicht gleich gucken oder nachsehen. Jetzt kommt dieser Film im Fernsehen und dann hat man sich schon auf Wikipedia oder Ähnliches die Handlung zusammenfassen lassen, weil man es gar nicht aushält. Das gehört sicherlich auch mit dazu. Wir wollen ja über Schule reden. Ich darf jetzt auch nicht vom Weg abkommen.
Ja, nee. Also ich denke, die Kontemplationsfähigkeit wird durch das Smartphone ein wenig belastet, wenn es nur rumliegt. Ja, man könnte ja was verpassen oder man ist gerade nicht gut drauf und reguliert auf diese Weise seine Stimmung. All das gehört mit dazu. Mein Sohn hat ein Tablet bekommen von seiner Schule mit 11 Jahren. Und er kam dann heim und sagt, meine Klassenkameraden sprechen in der Pause nicht mehr mit mir. So, warum? Ja, die gucken natürlich alle in dieses Gerät. Ja. Und wir haben das dann der Lehrerin erzählt und die sagt, ja, das dürfen die ja gar nicht. Ja.
Also das ist
haben
ein ganz
wir zu viele Geräte in der Schule?
Das ist eine sehr gute Frage. Da sind wir bei Jonathan Haidt und seinem aktuellen Buch zum Umgang mit Smartphones, der sich ja sehr kritisch damit auseinandersetzt. Silke Müller auch, wir verlieren unsere Kinder. Die hat sich damit auseinandergesetzt. Ich sage, jetzt werden sich einige wundern, ich sage, ja, wir haben zu viele Endgeräte. Ich bin selber, wie viele Geräte schleppe ich mit mir rum? Aber da geht es um zwei verschiedene Sachen. Jetzt ist hier zwar gerade bei unserer Aufnahme das Internet ausgefallen, weil Wartungsarbeiten hier stattfinden und wir nehmen ja in den Ferien auf. Da wird in der Schule am WLAN gearbeitet. Aber wie haben in der Regel Kinder und Jugendliche Zugang zum Internet? Über ihr privates Endgerät. Und ich möchte ein Problem beschreiben, das zusammenhängt. Gleichzeitig möchten wir in der Schule digitale Arbeiten. Ich habe vor kurzem eine Unterrichtsstunde besucht, Da hat der Lehrer, wir haben nur einen Tabletsatz in der Schule, wir haben zwar eine super Infrastruktur, aber wir sind mit Endgeräten noch nicht so weit. Dann haben wir auch noch, da sind wir am Arbeiten, da wird es jetzt die erste Tablet-Klasse geben. Jedenfalls hatte der Lehrer die Tablets ausgeborgt und das reichte, aber reicht auch nicht für alle Schüler, weil die Klasse größer ist. Und was sagt er dann? Ihr dürft euer Smartphone benutzen. Und dann hat er eine App genutzt hinterher. Da haben sie ein Quiz gemacht. Die App nenne ich jetzt nicht, aber es gibt so Quiz-App. Das hat er im Internet hinterlegt und dann sind die durchgegangen, haben ihr Wissen überprüft anhand eines Multiple-Choice-Tests digital. Auf der einen Seite sind wir als Schulen in vielerlei Hinsicht, und da rede ich noch nicht von den Schulen, wo die Lehrer einen Hotspot mit ihrem eigenen Handy geben, auch das gehört in Deutschland noch dazu, damit die Schüler arbeiten können. Wir sind nicht gut genug digital als Schule selbst ausgestattet. Das heißt, ich habe Endgeräte, die zur Schule gehören, die ich dann ausgebe, wenn die Schülerinnen und Schüler das brauchen. Wir haben das Smartphone auf der anderen Seite, was wir natürlich immer haben, das ist natürlich bequem. Heute dürft ihr bei mir das mal nutzen, aber sagt es nicht Lehrerin Frau B und Frau C. Wenn wir gut ausgestattete Klassen haben und genug digitale Endgeräte, die der Lehrer auch steuern und benutzen kann, dann sind wir auf das Smartphone gar nicht so angewiesen. Ich bin nicht für ein Smartphone, generelles Smartphone-Verbot, doch aber für eine sehr starke Einschränkung von Smartphones im schulischen Kontext, weil genau das passiert. Sie hängen, die Schülerinnen und Schüler, ich habe es selbst jetzt auch erlebt, ich habe einen Workshop gemacht zum Podcasten, man geht kurz raus, ich sage, ihr dürft das Smartphone nehmen, wir wollen hinterher das Smartphone nutzen als Aufnahmegerät, wir haben entsprechende Technik. Und was wird denn, wenn Online-Spiele gespielt? Man ist kurz raus gewesen, ich habe noch Technik reingeholt und schon war ein Schüler, hatte er sofort die Chance, also für ihn bedeutet das Smartphone, und das ist so verinnerlicht, ein Online-Spiel dann zu spielen. Und das zeigt uns, wir können nicht darauf setzen. Wir brauchen eine andere Möglichkeit. Dann kommen Eltern, ich habe hier Elterngespräche geführt. Ich sage dann, ja, unser Kind muss immer erreichbar sein. Nein, muss es nicht. Wir sind hier, sie übergeben doch ihr Kind in unseren Schutzraum, und dann muss man eben ein Dumpphone, also so ein einfaches Gerät, die Endgeräte, Nokia wird es freuen, für 20, 30 Euro kann man ja dem Kind ein Handy mitgeben, ist er übrigens im Übrigen auch nie alle, der Akku hält mehrere Wochen, immer erreichbar, also das, was ja das Wichtigste ist. Da kann man es, über solche Dinge kann man es regeln. Wir haben zu viele Smartphones im Unterricht und die lenken ab, sie verführen dazu. Auf der anderen Seite, und wir können als Schule, auf der anderen Seite können wir es schlecht regulieren, wenn wir eine schlecht durchgeführte Digitalisierung haben. Und dann kommt als dritter Punkt hinzu, wir brauchen Medienkompetenz. Schülerinnen und Schüler müssen in Medienkompetenz geschult werden. Sie müssen da sich fit machen. Das betrifft im Übrigen auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sich damit auseinandersetzen müssen.
Und die Eltern.
Also alle an Schule Beteiligten müssen sich damit auseinandersetzen. Ich kann das für KI hinterher mal erklären, aber jetzt sind wir beim Smartphone. Und das Smartphone ist wirklich ein wirkliches Ärgernis im täglichen Umgang in der Schule, weil es natürlich Möglichkeiten bietet, auch des Missbrauchs, des Einsatzes, den wir in Schule nicht haben wollen, und natürlich auch Begegnungen verhindert. Jetzt können wir sagen, wir dürfen natürlich eine andere Sache auch nicht vergessen. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen analoger und digitaler Welt. Die ist gleich. Und wenn Kinder, wir müssen uns nicht wundern, das Erste, was Kinder sehen, wenn sie geboren werden, ist wahlweise der Schriftzug von Samsung oder ein Apfel. Denn das ist das Erste, was ihnen ins Gesicht gehalten wird. Also, weil ein Foto gemacht wird.
So. Das Foto.
Und das zieht sich eben durch. Und wir sind in dieser digitalen Welt, das geht auch nicht wieder weg. Wir müssen als Schule, und das ist unsere Aufgabe, Medienkompetenz schulen, und dazu gehören Smartphones stärker, also den Umgang mit Smartphones in der Schule stärker zu regulieren. Das geht aber nur, wenn wir genug andere Endgeräte und eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo wir als Schule das auch mitsteuern können. Ich bin da mit einem
dänischen Start-up. Als Geschichtslehrer.
Ja. Ja, bitte. Nur ganz kurz, ich bin da mit einem dänischen Start-up im Austausch. Läuft hier bei uns. Wir haben so ein digitales Klassenzimmer, also nicht bei uns in der Schule, sondern in der Stadt Rostock, dass die Lehrerinnen und Lehrer unterstützt. Und die haben so eine Art, das sieht aus wie so ein Adventskalender. Und das wird dann, da kann jeder sein Smartphone rein, ist abgeriegelt, wird reingesteckt, wird an die Wand gebracht. Das kann der Lehrer dann mit so einem Knopf, die kennen wir so von. Wenn man sich ein Kleidungsstück kauft, wenn da so ein Pieper dran ist. Mit so einem Entriegelungsmechanismus kann man das dann wieder am Ende des Schultages rausgeben. Oder wenn es dann wirklich mal gebraucht wird, dann könnte er es auch rausgeben, wenn es im Unterricht gebraucht wird. Ich bin aber der Meinung, diese Zeiten müssten vorbei sein. Heute dürft ihr euer Smartphone nehmen, sondern wir brauchen andere Endgeräte, wo eben dieser Missbrauch ganz stark eingeschränkt ist. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja. Jetzt bist du Lehrer für Geschichte und Religion, also eigentlich total vergangenheitsorientiert. Religion, ja, vergangenheitsorientiert. Trotzdem bist du KI-Vordenker, Digitalisierungsvordenker für die Schule. Wie passt das zusammen? Woher kommt das?
Jetzt könnte ich natürlich, jetzt ist ja die Frage.
Darfst du das Glauben überhaupt?
Ja, das ist natürlich, also Geschichte hat natürlich. Also für den geschichtlichen Kontext ist natürlich der Einsatz von KI und digitalen Endgeräten hochinteressant. Also ich könnte jetzt verschiedenste Anwendungsbeispiele nennen. Nimm mal eins für KI. Und zwar in Herculaneum gegenüber von Pompeji, ebenfalls verschüttet und versunken durch den Ausbruch des Ätnas. Da hat man Schriftfragmente gefunden. Also die sind ganz zerstört und man kann die Schriftrollen nicht auseinanderdrehen. Man kann sie aber mit digitaler Technik also phasenweise durchleuchten und mit KI und analysieren die Texte, sodass diese alten Texte regeneriert werden. Und da sieht man, dass man sogar sehr weit in die Geschichte zurückgehen kann und KI da eine hohe Relevanz hat. Und was Religion betrifft oder den Glauben, der Glaube ist immer nach vorne auf Hoffnung ausgerichtet. Von daher, also es ist nichts nach rückwärtsgewandtes, das zu verwechseln. Konservatismus mit Glauben zu verwechseln, ist ein Irrtum, aber auch von Gläubigen selbst. So, also Hoffnung. Ja, das Thema Hoffnung.
Hoffnung auf eine gute Zukunft.
Ja. Auf eine gute Zukunft. Aber gleichzeitig hat man natürlich dann als Christ oder als religiöser Mensch auch die Verantwortung, das ethisch kritisch zu begleiten und daraus erwächst eine Verantwortung. Also das, was man die nicht tun soll, das fügt auch keinem anderen zu. Die goldene Regel aus der Bergpredigt, die kann man auch auf die Welt der Digitalität anwenden, wenn ich nämlich darüber spreche, ob ich ein Video drehe. Also kann man ja auch mit Schülern drüber reden, ob man selber so etwas sehen möchte, hässliche Fotos, KI-generierte Stimmen, Deepfakes. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also Religion oder religiöse Menschen haben aus meiner Sicht dann nochmal nicht eine doppelte, aber doch nochmal eine ethische Verantwortung aus ihrem Glauben heraus. Das schließt sich nicht aus, im Gegenteil.
Cool. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wie sieht denn die Zukunft der Schule in 10 Jahren aus?
Da ist ja mein Spruch immer, die Zukunft ist schon da, sie ist bloß unterschiedlich verteilt. Es gibt ja schon ganz hervorragende Schulen, ein Beispiel habe ich genannt, aber auch viele andere Schulen, eine Preisträgerschule nicht weit weg von mir, die Berufsausbildung schon machen, wo die Digitalität in alle Berufsbilder übertragen ist, die fluide Systeme haben. Ich habe Wood Oesching genannt, wo es gar keine Lerngruppen, also wo es Lerngruppen gibt, aber keine Klassen mehr, offene Räume. Es gibt andere Beispiele, wo wir das lernen können. Es gibt eigentlich, das ist auch eine Frage, die ich übrigens auch meinen Gästen oft stelle in dem Podcast, aber letztendlich ist es so, wir können das eigentlich gar nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Also die größte Wahrscheinlichkeit sind Zukunftsvoraussagen, die nicht eintreffen. So, und aber was klar ist, was man brauchen kann, das sind Haltungen. Also ich kann jetzt nicht beschreiben, so soll das aussehen, wir brauchen das Endgerät, wir brauchen dies und jenes, an Kompetenzen kann man schon sagen, und da sind wir nicht beim Thema Haltung, wir brauchen Offenheit, Neugier, Interesse am Gegenüber, einen ethischen Wertekompass. Und wenn wir diese Lehren und Lehrer haben, die das berücksichtigen, die Kreativität, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken fördern und selber auch verinnerlicht haben als Haltung, dann kann das in allen, ja, in verschiedensten Settings gelingen. Was sich allerdings, das wird sich nicht ändern, also wir bleiben auch in diesem Schulsystem stehen bleiben, auch mit den verschiedenen Schulformen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir langfristig wie in anderen Ländern eher stärker noch in Gemeinschaftsschulen denken sollten, wo Kinder und Jugendliche länger zusammen Unterricht haben, wahlweise bis Klasse 9, bis man den ersten, um gemeinsam einen Schulabschluss zu erreichen. Ich denke, das ist neben diesen ganzen Haltungsfragen nochmal eine organisatorische Frage. Aber sonst muss sich das immer wieder anpassen. Und das ist auch so etwas, was soll die Schule alles noch leisten? Ist ja so ein Vorwurf, den man oft hört, jetzt kriegen wir das noch aufgebrummt, jetzt kriegen wir das, das können wir nicht schaffen. Schule ist genau der Ort der Auseinandersetzung, wo im Kleinen die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft stattfindet. Deswegen müssen wir uns zum Beispiel mit KI beschäftigen, weil wenn Schulen, die sich nicht mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, die gefährden unsere demokratische Grundordnung, denn diese Schüler werden kein Deepfake analysieren können, die werden sich komplett sich selbst überlassen in der Auseinandersetzung in der digitalen Welt. Deswegen ist das ein wichtiger Grund, genauso wie die Auseinandersetzung mit Armut, mit Krieg, warum wir uns für Frieden einsetzen und das auch thematisieren im Unterricht, das ist klar. Aber wir müssen eben auch diese Zukunftsaufgaben, die müssen wir ganz klar analysieren und müssen Raum und Platz geben, dass Schülerinnen und Schüler dort Erfahrungen machen können und sich damit kritisch auseinandersetzen.
Raum und Platz geben für eine kritische Auseinandersetzung mit der Welt, denn ohne kritisches Denken, gerade im Zusammenhang mit Deepfakes, wird es nicht geben. Wir haben uns unterhalten über Lerngruppen, ja, beginnend mit dem Wettbewerb, also Gruppen miteinander, vielleicht im Wettbewerb und nicht so sehr den Einzelnen immer in den Vordergrund zu stellen, sondern die Kooperation. Wir haben uns darüber unterhalten, wie schwierig es eigentlich ist, im Umfeld sozialer Medien noch gut zu unterrichten und im Umfeld von Smartphones. Wir wollen ja beide keine Verbote. Wir wollen, dass die Kinder empowered werden, ja, wirklich selber mit diesen Geräten umgehen zu können. Du hast den Jonathan Haidt erwähnt, den werden wir vielleicht auch unten verlinken mit seinem neuen, vielleicht etwas pessimistischen Bild. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber das macht es ja gerade so spannend. Gerd, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und gerne einmal wieder. Und vielleicht sage ich das jetzt an der Stelle schon. Wir haben ja ein großes, wir haben ja letztes Jahr, das findet man allerdings nur auf Apple Podcast oder auf anderen Plattformen, weil Spotify hat das nicht geteilt. Up for Ed heißt das. Hashtag Up, dann die 4 und Ed. Das war der längste Bildungspodcast Deutschlands. Da haben fast 50 Podcasterinnen und Podcaster teilgenommen, 24 Stunden lang. Haben wir einen großen Podcast zusammengeschnitten. Vielleicht hast du ja, Christoph, auch Lust, dieses Jahr etwas beizusteuern. Dieses Jahr wollen wir die 30-Stunden-Marke knacken. Kommt im Dezember raus. Vielleicht hast du Lust, da ein etwas beizusteuern. Spreche ich gerne hier eine Einladung aus.
Freue ich mich schon drauf und unsere Zuhörer bekommen das dann auch mitgeteilt. Gerd, vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.